Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist Franziska Böhler mein Gast, Deutschlands wohl bekannteste Krankenschwester. Als Pflegeaktivistin kämpft sie für ein besseres Gesundheitssystem. 240.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Dort nennt sie sich The Fabulous Franzi. Frau Böhler, herzlich willkommen in unserer Sendung.
Hallo, guten Morgen.
Warum machen Sie Ihre Arbeit als Krankenschwester trotz aller Missstände im Gesundheitssystem immer noch gerne?
Das ist mein Beruf. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen und vor allem auch nichts Schöneres vorstellen. Ich war die ganze Zeit über berufstätig, ob meiner Tätigkeit auf Instagram, ob meiner Öffentlichkeitsarbeit. Und das werde ich auch weiter beibehalten.
Was ist das Schöne an dem Beruf?
Erfordert mich kognitiv, persönlich. Man muss auf Zack sein. Medizin ist etwas, das nicht vorhersehbar ist. Es sind immer neue Situationen, auf die man reagieren muss. Es sind natürlich auch die Patienten, die einzelnen Schicksale, mit denen man in Berührung kommt. Es ist das Gefühl oder die Tatsache, dass man einfach seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dass jemand gesund wird oder wieder heilen kann.
Parallel haben Sie sich eben in den letzten 4 Jahren als Pflegeaktivistin, als Influencerin positioniert. Warum hat Ihnen das nicht nur gut getan?
Also ich habe das Buch 2020, I'm a Nurse, publiziert, zusammen mit meiner Co-Autorin. Und ab dem Zeitpunkt bin ich bekannt geworden. Und darauf war ich nicht vorbereitet. Also ich bin eine ganz normale Frau vom Dorf und habe eben diesen Instagram-Account gemacht. Natürlich hat das viel Zuspruch bekommen und ich hatte davor auch schon Radiointerviews oder Interviews in Printmagazinen. Aber dass es dann eben auch mit TV losging und großen Auftritten, das habe ich dem Buch zu verdanken. Und ich bin da wirklich ins kalte Wasser geworfen worden. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass wenn man stellvertretend sein Gesicht für eine Berufsgruppe oder für den Pflegenotstand hinhält, bleibt es nicht aus, dass man natürlich auch mit Kritik und leider auch mit Hass konfrontiert wird.
240.000 FollowerInnen bei Instagram. Die Krankenschwester und Pflegeaktivistin Franziska Böhler ist da für viele ein Star geworden. Von der Intensivstation ins Fernsehstudio, zur Buchvorstellung und danach, ja, auch kein Schlaf, sondern die halbe Nacht auf Social Media. Frau Böhler, haben Sie Ihre Rolle als Influencerin unterschätzt?
Total, total. Ich habe das ja auch gar nicht angestrebt, muss man dazu sagen. Ich bin in diese Rolle so reingerutscht. Ich habe 2017 ein Foto hochgeladen in Arbeitskleidung und habe den Dienst beschrieben, einen Text drunter geschrieben und habe das abgeschickt. Und als ich am nächsten Morgen wach wurde, waren da so viele Kommentare, Likes. Und ich dachte, oh, das scheint einen Nerv getroffen zu haben. Instagram war damals mehr so Mode, Beauty für seichte, leichte Kost bekannt und weniger für politischen Aktivismus. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Und so ist das gewachsen. Ich habe mich einfach peu à peu immer an Themen rangewagt, gewisse Dinge thematisiert und gemerkt, dass die Leute sich austauschen wollen. Und das waren nicht nur KollegInnen, das waren auch Angehörige, das waren Patienten, das waren Menschen, die sich allgemein für die Missstände im Gesundheitssystem interessiert haben. Und so ist dieser Account dann langsam immer größer geworden.
Das war wohl lange Ihr Anspruch, auf jede E-Mail, auf jede Nachricht zu antworten, bis Ihnen das über den Kopf gewachsen ist. Was haben die Leute Ihnen geschrieben?
Also den Höhepunkt erreichte natürlich diese Nachrichtenflut oder das Interesse an meinem Account und an meinem Tun während der Pandemie oder als die Pandemie begann. Und das war auch der Zeitpunkt, als wir das erste Buch publiziert haben. Und ich erinnere mich, dass es an einem Tag über 2000, 3000 Nachrichten waren. Da waren natürlich, die Leute waren verunsichert. Und ich habe damals noch für 4 Wochen auf der Covid-Intensiv gearbeitet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon in die Anästhesie gewechselt, aber die elektiven OPs wurden verschoben. Und deswegen hatte ich beschlossen, meinen Kollegen da auszuhelfen. Und dadurch sind mir natürlich viele Fragen gestellt worden, weil die Leute Angst hatten. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt ja auch selber nicht, was uns erwartet, ja, die wir im Krankenhaus gearbeitet haben. Und Es waren Nachrichten dabei, unter anderem von, ich erinnere mich noch an eine Frau, die mir schrieb, ja, also der Ehemann, der hätte Covid und jetzt würde er so schlecht Luft kriegen. Und natürlich bin ich da die völlig falsche Anlaufstelle und man hätte den Notruf wählen müssen. Aber ich dachte, oh Gott, wenn es jetzt noch mehrere von diesen Anfragen gibt und ich übersehe das, dann stirbt vielleicht jemand. Also ich habe völlig ausgeblendet, dass das eigentlich gar nicht zu schaffen war.
Und haben aber tatsächlich jedem geantwortet?
Ich habe es versucht und ich habe es in den meisten Fällen auch hingekriegt.
Im neuen Buch schreiben Sie, in einem Moment fühlte ich mich wie Superwoman, im nächsten wie ein Schwimmreifen ohne Luft. Also das war dieses Wechselbad. Ja? Einerseits haben manche Reaktionen Sie zum Fliegen gebracht, aber anderes hat Sie dann auch richtig fertig gemacht.
Ich würde lügen, wenn mir die Aufmerksamkeit und der Zuspruch, wenn mir das nicht gut getan hätte. Natürlich ist man, wenn man für eine Sache brennt, wenn man etwas in die Öffentlichkeit tragen will, vor allem wenn es sich um Missstände handelt, natürlich ist man dann über positives Feedback erfreut. Natürlich, so ging es mir auch. Aber auf der anderen Seite habe ich völlig ignoriert, dass ich meine Kapazitäten überstrapaziert habe und das, was ich leisten kann. Ich hatte an einem Tag 15 Termine und wusste nicht, was am nächsten Tag ansteht. Also ich habe einfach so von Tag zu Tag einfach reingelebt quasi und habe alles abgearbeitet, was es gab und habe vor allem auch jedes Angebot angenommen und dachte, ich darf nichts auslassen. Ich muss jede Chance wahrnehmen, um dieses Thema einfach den Leuten begreiflich zu machen, um plastisch darzustellen, in welcher Misere wir uns befinden. Und das, ich habe mich natürlich völlig verausgabt und wollte das ganz lange nicht sehen.
Wie sind Sie mit Hassnachrichten umgegangen?
Also, wenn man in der Öffentlichkeit steht, besonders im Internet, hat sich leider eine Debattenkultur etabliert, die zeigt, dass die Menschen völlig verroht sind. Die Anonymität ermöglicht einfach jedem, alles, was er denkt, was er fühlt, dem anderen vor die Füße zu werfen. Und natürlich muss man sich da ein dickes Fell zulegen, weil nicht jeder ist dir wohlgesonnen. Aber womit ich einfach nicht gerechnet habe, ist, dass die Menschen so persönlich werden, dass sie so hasserfüllt sind. Und das ist während Pandemiezeiten völlig eskaliert, denn ich glaube, das war eine Debatte um die Impfung, ins Visier von einer Telegram-Gruppe geraten. Das waren Querdenker, die sich da irgendwie, extra eine Gruppe für mich zusammengerottet hatten, die dazu aufgerufen haben, mich fertig zu machen. Und das ist letztlich dann auch passiert.
Hatten Sie Angst, dass der Hass aus dem Internet ins richtige Leben dringt?
Das ist passiert. Ich bin eines Morgens und das gipfelte dann quasi. Das war der Moment, der mir mehr oder weniger mental dann auch das Genick gebrochen hat. Ich habe eine Nachricht bekommen, unverhohlene Morddrohung, und da wurde mir also gezielt gesagt, dass man mich heute Nacht holt und umbringt. Und dann habe ich mich in mein Wohnzimmer gesetzt. Ich bin zu dem Zeitpunkt, habe ich schon viel zu wenig geschlafen und in dieser Nacht gar nicht. Habe mich vor den Messerblock gesetzt und habe gewartet, weil ich wollte vorbereitet sein, falls wirklich was passiert. Im unteren Stockwerk haben meine Kinder geschlafen und ich hatte einfach Angst, dass da wirklich jemand das in die Tat umsetzt, was er mir schreibt. Passiert ist Gott sei Dank nichts, aber ein paar Tage später stand auf der Heckscheibe meines Autos mit Lippenstift Impfhure. Der komplette Kotflügel war verkratzt. Und dann bin ich in den Garten gegangen und habe da 3 meiner 5 Meerschweinchen tot vorgefunden. Und da war jemand in meinem Haus, auf meinem Grundstück, und hat da Blaukorn in den Stall gestreut. Und da war eine Grenze überschritten, weil ich mich nicht mehr sicher gefühlt. Ich habe mir dann natürlich auch alle Horrorszenarien ausgemalt. Was mache ich, wenn jemand den Kindern auflauert, wenn die morgens zur Schule gehen? Und das habe ich dann letztlich nicht verarbeiten können. Das war das Schlimmste, was mir in der Zeit passiert ist.
Wie hat Ihr Körper darauf reagiert, Ihre Psyche?
Also es fing schon vor diesem Ereignis an, dass ich hatte Panikattacken. Ich bin einmal im Auto gefahren und auf einmal fing ich an zu schwitzen. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ich wusste nicht mehr, wo ist Gas, wo ist Bremse. Ich hatte panische Angst. Und bin dann irgendwie mit dem Letzten, was ich aufbringen konnte, an den Seitenstreifen gerollt. Und dann dachte ich, ich sterbe. Ich dachte, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Das hat sich dann in den folgenden Wochen immer mal wieder wiederholt. Und ich war total gereizt und ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe auch nicht mehr geschlafen. Ich habe teilweise wirklich die Nächte durchgemacht, um zu arbeiten. Einfach, weil es nicht ging, weil mein Kopf ratterte.
Aber neben all dem, was Sie beschreiben, man sieht Sie jetzt so alleine da sitzen, ja, am Küchentisch. Neben all dem gab es ja einen Ehemann, es gab die Kinder, es gab Freundinnen und Freunde, es gab Kolleginnen und Kollegen. Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert, dass Sie im realen Leben ja irgendwie mehr und mehr abgedriftet sind, gar nicht mehr richtig anwesend waren?
Mein Umfeld war völlig verzweifelt und hat mir also schon ganz früh versucht zu sagen, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Das hat schon ganz früh angefangen und das habe ich weggelacht und habe gesagt, ach Leute, ich kriege das schon hin, das ist doch alles kein Problem. Alle haben versucht, auf mich einzureden, wirklich, und ich habe aber nicht hören wollen. Ich habe das völlig, völlig ignoriert und das Allergleiche mit meinem Mann natürlich. Ich habe das damals überhaupt so nicht wahrgenommen, aber ich glaube, ich habe meine Freunde da ziemlich auch vor den Kopf gestoßen und es war eine schwere Zeit für die, die mir eigentlich nur helfen wollten, die aber geblieben sind und mir quasi eigentlich, denen ich alles zu verdanken habe.
Und an welchem Punkt haben Sie es dann geschafft, die Notbremse zu ziehen?
Es gab einen Vorfall an Ostern, da hatte ich meine Freunde eingeladen zum Brunchen. Und ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Vielleicht ein falsches Wort oder auch wieder eine blöde Nachricht, die kam. Aber es war, als würde mein Kopf explodieren. Und da bin ich einfach völlig zusammengebrochen. Ich war nicht mehr ich selbst. Es war, als wäre ich aus meinem Körper rausgeschlüpft. Und anstatt meines Ichs wäre irgendein fieses Monster in mich reingekrochen. Ich konnte nicht mehr. Ich war völlig am Boden und meine Freundin hatte natürlich auch, oder viele meiner Freundinnen sagten dann, du musst dir helfen lassen, du musst dir dringend helfen lassen im Sinne einer professionellen Psychotherapie. Und das habe ich dann auch in Anspruch genommen.
Die Krankenschwester Franziska Böhler ist Mitte 30, Ende der 80er Jahre in einem kleinen Ort in Franken aufgewachsen, in einem Drei-Generationen-Haushalt unterm Dach des Hauses der Großeltern. Das klingt sehr normal und doch schreiben Sie, Frau Böhler, in Ihrem neuen Buch, ich bin 9 Jahre alt und würde so gerne normal sein. Was war denn in Ihrer Familie anders als bei anderen und nicht normal?
Also meine Eltern, insbesondere auch meine Mutter, wollte immer nur das Beste für mich. Das Beste für seine Töchter zu wollen, bedeutete bei uns aber sehr, sehr streng religiös zu leben. Und das war bei uns einfach so. Das bedeutet, da ist kein Kirchgang ausgelassen worden. Wir hatten ein sehr traditionelles Familienbild. Also es war eigentlich nicht gängig, dass ich Freunde einladen durfte, dass man am Wochenende ausgegangen ist. Das Leben meiner Familie richtete sich darauf aus, so zu leben, dass man im Jenseits einfach einen guten Platz im Himmel bekommt, wenn man es mal ganz platt formulieren darf.
Katholisch.
Katholisch, genau. Und da waren viele Dinge, die für andere normal sind. Die waren verboten, die waren raus. Das war weltlich und einfach nicht erlaubt. Und das war für ein kleines Kind, das gerne genauso gewesen wäre wie seine Freunde und Mitschüler, sehr, sehr schwierig und auch ja nicht einfach zu verstehen.
Was haben Sie damals vermisst? Wovon haben Sie geträumt?
Ich wäre gerne auf Kindergeburtstage gegangen, so wie alle anderen auch. Ich wäre gerne ins Schwimmbad gegangen. Ich wäre gerne ins Kino gegangen. Ganz normale, banale Dinge, die gab es aber bei uns zu Hause nicht. Und es war natürlich auch immer so, sonntags musste man immer früh aufstehen, zur Kirche fahren. Und das Stillsitzen, das ist mir als Kind schon schwer gefallen. Das ist als Erwachsene heute, ist es schon schwierig. Aber als Kind natürlich nochmal doppelt. Und das war...
Beichten?
Das war, beichten. Ja, das musste man natürlich auch machen. Also das volle Programm, es gab Freitag, einen Freitag im Monat, das waren Betstunden, hieß das. Da war erst Gottesdienst und dann wurde 2 Stunden lang gebetet. Und für mich war das war schrecklich. Also es war einfach fürchterlich und das war einfach nicht die Art, die ich würde mich immer noch als spirituell und gläubig bezeichnen, aber eben nicht in auf die Art und Weise, in die meine Eltern, die meine Eltern das vorgelebt haben.
Wie war es möglich, da rauszukommen? Also ausziehen von zu Hause, war das denkbar ohne Ehemann?
Ja, das habe ich ja auch gemacht und das Schwesternwohnheim hat mir da quasi den Hals gerettet, Gott sei Dank. Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen, weil ich da die Ausbildung begonnen habe und da war es natürlich nicht mehr möglich, dass mich da jeden Tag jemand zum Dienst fährt. Und deswegen hatte ich da ein kleines Zimmer und war somit autark ab dem Zeitpunkt.
Mhm.
Ja, und natürlich ein Jahr später hatte ich einen Führerschein und dann war ich sowieso selbstständig und konnte machen, was ich wollte.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen?
Also ich glaube, das lag mir schon immer im Blut. Ich habe mit 4 schon gesagt, ich werde Krankenschwester. Ich habe zu Weihnachten diesen Arztkoffer bekommen, den klassischen Arztkoffer mit dem Plastikstethoskop und der Spritze und habe mich auf alle blutenden Wunden gestürzt, die es zu versorgen gab. Und mein Papa, der war selbstständiger Handwerker, da gab es oft genug Arbeitsunfälle. Ich hatte allerhand zu tun und auch meine Mutter hatte diesen Berufswunsch tief drin. Also die hätte gerne was mit Kindern gemacht und ist aber dann von ihrer Mutter in eine andere Richtung gelenkt worden. Also auch meine Mutter ist eine sehr soziale Person gewesen und hat das, glaube ich, an mich weitergegeben. Es war von Anfang an war das mein Berufswunsch und den habe ich ja dann auch in Erfüllung gehen lassen.
Der Vater Handwerker, die Mutter Schneiderin. Ich stelle mir vor, da wurde alles selbst repariert vom Haus bis zu den Kleidern und Sie wollten dann ja Menschen reparieren.
So kann man das sagen, ja. Ich habe, bevor ich 17 war, noch ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr im Seniorenheim abgeleistet, um sicherzugehen, dass es auch wirklich die Richtung ist, die ich machen will. Und ich bin da drin total aufgegangen, bis zum heutigen Tag.
Manches, was Sie als Kind vermisst haben, wie Sie das so beschreiben, hat Ihnen ja die Social-Media-Welt anfangs ermöglicht, also das Zugehörigkeitsgefühl. Das bewundert werden, selbst öffentlich Status und Erfolg präsentieren zu können, mein Haus, mein Pool, mein Mann, mein Buch. Aber da gab es eben, das haben Sie ja schon beschrieben, auch viel Neid und Häme über die Krankenschwester, die sich den Oberarzt angelt, die Blondine, die jetzt ein Buch schreibt. So lese ich das in Ihrem Buch. Diese alten Klischees, die werden tatsächlich heute 2024 noch bedient?
Ja. Und das Schlimme ist, dass dieser, ich weiß nicht, ob es immer Sozialneid ist oder ob es Missgunst ist, dass das meistens von Frauen kommt. Und wir leben leider immer noch in den patriarchal geprägten Strukturen, das ist so. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und nicht runterziehen. Und immer wenn sowas kam, das gar nichts mit meinem Tun oder mit meiner Öffentlichkeitsarbeit zu tun hatte, sondern das wirklich böse persönlich war, dann hat mich das viel mehr getroffen, als wenn es von einem Mann kam, weil das fühlt sich an wie Verrat irgendwo und ich konnte das auch nicht nachvollziehen. Ich kann es bis zum heutigen Tag nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, deren ganzer Lebensinhalt daraus besteht, über andere herzuziehen oder sich das Maul zu zerreißen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man gönnen kann, dann schläft man besser. Das gibt einem viel mehr als so unentspannt und missgünstig durchs Leben zu gehen.
In ihrem Buch I'm a Nurse hat Franziska Böhler den Pflegenotstand und die zentralen Missstände in unserem Gesundheitssystem aufgezeigt, eben aus der Perspektive einer Krankenschwester, die auf der Intensivstation arbeitet, also täglich um das Leben von Menschen ringt. Nach ihrer Krise hat sie ein Sabbatical eingelegt und ist inzwischen wieder ins Krankenhaus zurückgekehrt. Wie arbeiten Sie, Frau Böhler, heute? Was alles gehört zu Ihren Aufgaben?
Also ich bin seit 2020 in der ambulanten Anästhesie tätig. Das heißt, wir haben 3 große OP-Zentren in Hessen und bedienen aber auch chirurgische Praxen und machen da quasi Narkosen. Also Da gehen Leute hin, die gesund sind und lassen da Leistenbruch operieren oder handchirurgische Eingriffe. Und ich bin mit meinem Anästhesisten dafür zuständig, dass wir eine sichere Narkose gewährleisten können.
Zur Realität dieser komplexen Arbeit gehört ja, dass Sie nicht immer allen und allem gerecht werden können. Was für Prioritäten müssen Sie setzen?
Also in dem Job, in dem ich jetzt arbeite, bin ich sehr, sehr glücklich. Ich komme nach Hause, habe einen ruhigen Puls, bin entspannt. Aber das war die 13 Jahre davor auf der Intensivstation eine ganz andere Nummer. Ganz wichtig ist es, glaube ich, und das hat mir meine Schulleitung immer wieder mantraartig damals eingebläut. Merkt euch, Kranke können keine Kranken pflegen. Und das ist richtig. Und das bedeutet, dass man selbst die oberste Priorität ist. Ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen finden sich auch in einem Burnout wieder, weil man sich einfach aufreibt, weil man seinen moralischen, ethischen Vorstellungen nicht mehr nach und gerecht werden kann. Das hat auch zum Beispiel Einspringen, ja. Also jedes zweite Wochenende muss man ja meistens eh arbeiten, aber dann hast du auf einmal überhaupt kein freies Wochenende mehr, weil du denkst, meine Patienten brauchen mich, ich kann meine Kollegen nicht im Stich lassen und dabei bleibt man selbst auf der Strecke. Und das ist eine ganz gefährliche Spirale, in die man geraten kann.
Sie haben mit dem ersten Buch den Finger in die Wunde gelegt anhand von konkreten Fallgeschichten, dargestellt, wie das System Krankenhaus ja implodiert, ausgelöst durch dauerhafte Unterbesetzung, Überforderung, Kostendruck. Hat sich an dem, was Sie damals aufgeschrieben haben, irgendwas geändert?
Ich könnte dieses Buch genau so noch einmal schreiben. Das ist ganz bitter, aber es ist so. Wir haben das 2019 geschrieben, bevor es 2020 dann rauskam. Und jede einzelne Zeile ist leider immer noch bittere Realität. Und man muss dazu sagen, es wird einfach auch schlimmer von Jahr zu Jahr. Und das ist einer der Gründe auch, warum ich dann auch einfach so eingebrochen bin, weil wenn man zusieht, wie man selber viel Mühe investiert und Herzblut und Zeit, und dann passiert original nichts. Nach diesen ganzen Chancen, die wir hatten während der Pandemie, TV, Print, die ganze Berichterstattung. Wir hatten, glaube ich, damals alle das Gefühl, dass wir jetzt gesehen werden, dass die Leute jetzt merken, wie wichtig dieser Beruf ist und dass wir alle potenzielle Patienten sind und alle darauf angewiesen sind, dass es noch Menschen gibt, die in diesem Beruf arbeiten, dass es vor allem genug Menschen gibt, die in diesem Beruf arbeiten.
Die Krankenschwestern wurden auf den Balkonen beklatscht und gefeiert.
Ja, das ist richtig. Und ich fand das eigentlich, ich kann mich dem gar nicht anschließen, wenn man das so abschätzig formuliert, wie es viele tun. Ich glaube, dass die Leute das schon ernst gemeint haben, weil was hätte Oma Ingeborg in dem Lockdown machen sollen, außer ihre Wertschätzung so zu bekunden? Ich glaube, das war schon ernst gemeint. Aber ja, da waren die Möglichkeiten ja begrenzt, etwas zu tun. Ich hätte mir wahrscheinlich, nachdem diese ganze Aufmerksamkeit abgeflacht ist, sowas wie Demos gewünscht, ja, so wie es irgendwie gegen Masken stattgefunden hat. Also diese Querdenker zusammentreffen. Warum nicht für ein besseres Gesundheitssystem? Das ist leider nicht passiert.
Was ist denn mit Blick auf die Politik konkret Ihre größte Enttäuschung, Ihr größter Frust?
Naja, es passiert einfach nichts. Also es sind laue Reformchen, die immer wieder rausgebracht werden, die einfach null Effekt haben, die für die Menschen, die am Bett stehen und die in den Betten liegen, einfach null Benefit bringen. Ganz im Gegenteil. Es wird wirklich immer schlimmer und ich kann gar nicht mehr sagen, dass es 11:55 ist. Leider, wir haben schon 11:45. Und ich glaube, das kann jeder, der in letzter Zeit mal Berührungspunkte mit dem System hatte oder einfach nur einen Facharzttermin braucht. Das kann jede Schwangere, glaube ich, nachvollziehen, die eine Hebamme sucht, die vielleicht überhaupt ein Krankenhaus sucht, wo sie das Kind kriegen kann. Und wir erleben ja gerade diese systemische Flurbereinigung, ja, die Krankenhausschließungen. Das mag schon alles irgendwo einen Sinn haben, aber es gibt keinen Plan dahinter, wie man diese Patienten auffängt, wie man jetzt agiert. Also das sind Kostengründe, das ist irgendwo natürlich nachvollziehbar, aber was ist denn mit den Menschen, die jetzt einfach nirgendwo mehr unterkommen? Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht.
Für Sie selbst folgt daraus ja die Erkenntnis, dass Sie als Aktivistin das System nicht ändern können. Das haben Sie nicht geschafft, aber das hatten Sie ja gehofft.
Ja, und das war völlig größtwahnsinnig tatsächlich. Also ich glaube, und das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte, wir hatten das Gefühl, jetzt ändert sich was. Wir hatten diese Sternpetition, die größte Online-Petition aller Zeiten, wo wirklich namhafte, prominente Politiker sich engagiert haben.
Und von der Zeitschrift Stern initiiert.
Genau. Und dann gab es Joko und Klaas, nicht selbstverständlich, wo die Kollegin Maike Ister 8 Stunden lang durch eine Schicht geführt hat. Jedes Mal hatte man so ein Fünkchen Hoffnung und dachte, jetzt. Und so tiefer war die Enttäuschung danach, als ich einfach nichts getan hatte. Ich erinnere mich noch, als Joko und Klaas, als das ausgestrahlt wurde, war sofort Twitter voll, da war es alles voll mit Presse. Und der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat auch natürlich wieder ganz huldvoll seine Wertschätzung bekundet. Aber von lauen Wörtchen ändert sich dann natürlich nichts. Und ich habe mit Alexander Jorde dann den Fernsehpreis entgegengenommen für Joko und Klaas. Und es ist ein ganz wichtiges Detail, das man im Fernsehen nicht gesehen hat. Eckhard von Hirschhausen hat unmissverständlich zu Standing Ovations aufgerufen. Und es ist keiner aufgestanden, außer Harry Lesch, der Astrophysiker. Der stand auf und klatschte und der Rest hat sich 10 Sekunden lang nicht bewegt. Und Alexander und ich standen da vorne und dachten, das darf nicht wahr sein. Und das war irgendwie schon so ein Schlüsselmoment.
Und das hat man aber im Fernsehen so nicht gesehen.
Nein, das ist gut geschnitten worden. Mhm. Das hat man gut zusammengeschnitten. Aber ich glaube, uns beiden wurde klar, dass das einfach nur sehr symbolisch war an diesem Abend und dass sich eigentlich keiner wirklich dafür interessiert, was wir da auf der Bühne gesagt haben und wofür wir einstehen.
Franziska Böhler hat schon erzählt, wie sie ja den Bogen überspannt hat, wie sie Warnsignale ihres Körpers und Hinweise aus ihrem persönlichen Umfeld nicht ernst genommen hat. Sie hat zu viel getrunken, zu viel Schlafmittel genommen, war abhängig von Instagram und sie hat eingesehen, dass sie Hilfe braucht, hat eine Therapie gemacht. Frau Böhler, Sie hatten eine sogenannte Schlafparalyse. Schlaf, das ist ja ein riesiges Problem für viele Pflegekräfte und Schichtdienstarbeitende. Was ist das und wie konnte das behandelt werden?
Also Schlafparalysen, das ist etwas, das ich selber auch nicht kannte. Ich habe hab mich im Internet dann selber auf die Recherche gemacht, was das ist, was mir da passiert ist. Und natürlich Auslöser sind können Alkohol sein, Drogen, Stress, Medikamente. Und es war so, das war auch mitten in einer extrem stressigen Phase und ich habe mich ins Bett gelegt und bin eingeschlafen und ich bin eine Bauchschläferin. Ich lag also auf dem Bauch und auf einmal hat mich irgendwas nach oben gezogen. Also ich bin quasi an die Decke geflogen. Ich habe abgehoben und ich dachte, oh mein Gott, jetzt sterbe ich. So fühlt sich Sterben an. Ich musste dann wieder an meine Mutter denken und an diese Gebete und wenn der liebe Gott holt dich. So. Und da war ich der festen Überzeugung, so, ciao, es geht Richtung Himmel. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht schreien, ich konnte nichts machen und hing gefühlt stundenlang an dieser Decke, obwohl das nur wahrscheinlich 3 Sekunden waren. Und ich habe das dann irgendwann thematisiert und es gibt viele Menschen, denen es ähnlich geht. Es geht wohl auch einher mit Visionen, die man hat, mit Monstern, die man irgendwie neben dem Bett sieht. Also es gibt ganz verschiedene Ausprägungen dieser Schlafparalysen und ich will das nie wieder erleben. Das war die Hölle.
Ist das ja mit Medikamenten behandelt worden?
Nein, das ist einfach, man muss einfach die Noxen einfach beseitigen, also die Gründe, warum sowas passiert. Und das ist in meinem Fall natürlich der extreme Stress gewesen.
Und doch hat diese Krise ja nicht zu einem generellen Ausstieg geführt. Also Sie arbeiten weiter als Krankenschwester, gerade ist das zweite Buch erschienen. Sie geben wieder Interviews und sind auch weiterhin als The Fabulous Franzi bei Instagram aktiv. Was versuchen Sie denn jetzt anders zu machen?
Also ich glaube, das Allerschlimmste, was mir im Nacken saß damals, war eben auch die Erwartungshaltung der Leute zu erfüllen. Also kaum hatte ich quasi diesen Status erreicht und hatte die Möglichkeit, politischer Ebene, im TV, mit Menschen zu reden, quasi dieses ganze Thema an die Öffentlichkeit tragen zu können, hatten die Leute eine Erwartungshaltung an mich und ich wollte die erfüllen und ich wollte niemanden enttäuschen. Das bedeutet, ich bin natürlich jedem aktuellen Thema hinterhergejagt, musste das aufgreifen dazu, etwas schreiben und dann natürlich auch auf jede Nachricht antworten. Das ist ein Anspruch, den habe ich nicht mehr, weil ich eben eingesehen habe, ich alleine, ich kann die Welt nicht retten. Ich kann meinen kleinen Beitrag dazu leisten, indem ich immer noch Vorträge halte zum Beispiel, indem ich an Schulen gehe, das mache ich auch sehr oft und eben mit unserem potenziellen Nachwuchs, mit zukünftigen KollegInnen spreche und ihnen einfach erkläre, warum dieser Beruf erstrebenswert und so schön ist.
Also da stellen Sie den Beruf der Krankenschwester vor, ja?
Ja, genau. Weil wir natürlich auch durch die ganze mediale Berichterstattung auch in ganz schlechtes Licht gerückt sind. Man muss die Balance halten. Natürlich haben wir Probleme. Natürlich gibt es den Pflegenotstand, aber es gibt natürlich auch 100.000 Gründe, warum er es wert ist, warum man das machen kann und soll und warum es die Menschen erfüllt. Und ich muss natürlich den Stress reduzieren, diesen Druck, das tue ich, das habe ich gut hinbekommen. Ich bin damit total fein. Ich bin mit mir total im Reinen, dass diese ganze Last der Welt einfach nicht mehr auf meinen Schultern liegt. Und ich werde sogar nächstes Jahr mehr arbeiten in der Klinik. Und das ist etwas, was mich nämlich entspannt. Also ich habe gemerkt, 10 Stunden im OP sind viel weniger anstrengend als 10 Stunden am Handy.
Im neuen Buch schreiben Sie auch, dass Sie sich zu bestimmten Themen heute nicht mehr öffentlich äußern wollen. Was für Themen?
Ja. Also das ist natürlich in erster Linie, ist es die Impfung zum Beispiel. Ich hab das nie propagiert in dem Sinne. Ich habe mich impfen lassen damals. Ich leide ja auch an Long-Covid. Ich bin ungeimpft erkrankt.
Sie leiden auch an Long-Covid, haben Sie gesagt?
Ja. Also das ist ja das Nächste, dass ich bin kognitiv total eingeschränkt. Also ich ringe manchmal wirklich um Worte. Ich bin super vergesslich. Ich fühle mich manchmal wie meine Oma, als die gemerkt hat, dass sie langsam dement wurde. Die war so in so einer Zwischenwelt, als sie merkt, es stimmt was nicht mit ihr und dass sie sich verändert. Und so ging es mir in der Anfangszeit. Also ich sage das auch ganz offen vor Vorträgen, dass es sein kann, dass ich mal irgendwie eine Minute brauche. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Also meine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr kurz. Und das ist natürlich ungünstig für jemanden, der Öffentlichkeitsarbeit macht.
Ja, aber das ist auch ungünstig für jemanden, der im OP arbeitet.
Das ist was anderes tatsächlich. Das sind Arbeitsabläufe, die sind eingeprägt. Das läuft schon auf Rückenmarksebene. Das sind Routine-Dinge. Es geht mehr um aktives Zuhören. Ja, ich brauche einen Einkaufszettel für alles. Ich muss mir alles aufschreiben. Es ist so das Kurzzeitgedächtnis, was mir total verloren gegangen ist. Auf meine Arbeit hatte das wirklich nie Auswirkungen.
Im neuen Buch ist von Ihrer Managerin die Rede. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Ja, ich habe natürlich jemanden, der E-Mails für mich beantwortet und Anfragen an mich weiterleitet, weil das hätte ich nicht geschafft. Ich muss dann quasi, wenn es Anfragen gibt für Lesungen, für Veranstaltungen, für Vorträge, für Kongresse, dann kriege ich das weitergeleitet, sage ja oder nein und dann macht sie mir den Termin aus. Ja, solche Dinge, so Administration ist das.
Na, mit der hatte dann unsere Redaktion wahrscheinlich auch zu tun.
Möglich.
Einer, der Franziska Böhler bei der Krisenbewältigung besonders geholfen hat, das ist Paris. Stellen Sie uns den doch noch vor.
Paris ist ein unglaublich hübscher, intelligenter und total sensibler Rhodesian Ridgeback. Eigentlich gezüchtet zur Löwenjagd in Simbabwe, wenn man ihn kennt.
Ein Jagd- und Wachhund.
Ja. Wenn man ihn allerdings kennt, weiß man, dass er vor seinem eigenen Schatten mehr Angst hat als vor allen anderen Dingen. Und den Paris haben wir als Welpen 2022 geholt und seitdem ist er wie mein drittes Kind, wie unser drittes Kind und hat mein Leben unglaublich bereichert.
Warum? Inwiefern war er tatsächlich eine Hilfe?
Also wenn man einen Hund hat, dann ist man in erster Linie natürlich auch gezwungen, Gassi zu gehen. Und das heißt, ich muss morgens mit dem raus, komme was wolle. Ich bin gezwungen, in die Natur zu gehen, im Wald spazieren zu gehen. Und das war eben auch diese Zeit, in der ich am liebsten im Bett geblieben wäre. Ich konnte ja ganz oft nicht schlafen, ich konnte nicht aufstehen, aber ich musste dann. Und diese langen Spaziergänge in der Sonne, auf dem Feld, im Wald, die haben mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht, die haben mich runtergebracht, die haben mich beruhigt. Und ich habe immer das Gefühl, dieser Hund ist total sensibel und weiß, wann es mir schlecht geht, wann es mir gut geht und kümmert sich auf seine Weise um mich in diesen Phasen.
Da wartet jetzt wahrscheinlich schon Franziska Böhler. Danke, dass Sie Ihre Geschichte heute hier mit uns geteilt haben, ganz analog im Radio. Aber das Gespräch ist natürlich auch als Podcast noch zu hören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.